DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Märkte im Goldrausch, warum der Preis des Edelmetalls auf Rekordkurs ist. Autoparadox, warum US-Hersteller keine Kleinwagen mehr bauen wollen. Und Plan B in Hollywood, wie die US-Filmbranche ihre Großproduktionen retten will. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Gold ist so teuer wie nie zuvor. Der Preis für eine Feinunze ist auf über 1.944 US-Dollar gestiegen. Das bisherige Rekordhoch stammt aus dem Jahr 2011, als Anleger die Angst vor den Folgen der Finanz- und Schuldenkrise ins Gold trieb. Dann folgte ein längerer Abschwung, bis Corona kam und damit die Angst vor Instabilität und Geldentwertung. Aus Frankfurt, Volker Hirt.
Die Rallye geht weiter, Gold gibt Gas und die Investoren auch. Vor der schicken Villa des Degussa Goldhandels im Frankfurter Westend hat sich wieder eine kleine Schlange von Menschen gebildet, die sich physisch mit Gold, zum Beispiel mit kleinen Barren, eindecken. Der Chef des Hauses ist der Vorstandssprecher Markus Krall. Warum nimmt der Goldpreis aktuell so eine Entwicklung?
Ich glaube, die Erklärung ist wahnsinnig simpel. Sowohl die Fed als auch die EZB drucken Geld, als gäbe es keinen Morgen. Die Geldmenge erhöht sich, und zwar mit einer relativen Geschwindigkeit innerhalb von Wochen und Monaten, wie wir das noch nie hatten, auch nicht in der Finanzkrise. Und wenn die Geldmenge steigt, dann setzt die Inflationsangst ein. Also dieser Goldpreis ist ein Misstrauensvotum der Investoren und der Kapitalmärkte und der Privatleute, die sich mit Gold eindecken, gegen die Geldpolitik.
Heute stieg der Goldpreis wieder um rund 2%. Seit Jahresbeginn sind es rund 23%. Besteht da die Gefahr einer Goldpreisblase? Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank, sagt, so weit sind wir nicht.
Der Preis ist etwas überhöht. Wir sehen durchaus eine spekulative Überhitzung aktuell, aber eine Blase ist es noch nicht.
Die einfache Formel: Läuft's an den Aktienmärkten nicht, steigen die Anleger auf Gold um, und umgekehrt, so ist es ja nicht. Siehe die aktuelle Situation. Aktien und Gold sind im Aufwind. Darin aber sieht Markus Krall auch eine Gefahr. Margin Calls könnten den Goldpreis senken. Margin Calls betreffen die Investoren, die beim Finanzhandel nicht so viel Geld hinterlegt haben, wie das eigentliche Handelsvolumen erfordert. Wenn der Broker dieses Geld aber einfordert, braucht der Investor flüssiges Geld. Und dann wird eben auch Gold zu Geld gemacht.
Wenn die Aktienmärkte, die sich eindeutig in einer Blase befinden und deren Kurs mit nichts gerechtfertigt werden kann, außer mit dem Drucken von Geld, an ihren Punkt kommen, wo sie wieder kollabieren werden, davon bin ich überzeugt, es wird da massive Korrekturen geben, dann besteht auch für Gold eine gewisse Gefahr. Und zwar deswegen, weil dann Investoren, die in den Aktienmärkten viel verlieren, Margin Calls tätigen müssen und Gold verkaufen müssen, das sie vielleicht auch im Portfolio haben, um diese Margin Calls bedienen zu können.
Für Eugen Weinberg von der Commerzbank hat Gold in der jetzigen Situation einen Vorteil. Dann nämlich, wenn wir wieder eine normale Inflation haben. Im Augenblick liegt der Wertverlust der Währungen bei rund 2%. Zinsen gibt es aber kaum.
Sollte sich die Situation wieder normalisieren, dann werden wir weltweit negative Realverzinsung haben. Und das ist ein sehr günstiges Umfeld für Gold, das zwar keine Zinsen abwirft, aber auch keine Zinsen kostet.
Also doch noch einsteigen bei dem hohen Goldpreis? Markus Krall sagt, dies sei keine Frage des Preises.
Die Anlage Gold ist deswegen sicher, weil sie sich seit 5000 Jahren bewährt hat. Sie unterliegt natürlich auch Kursschwankungen. Insofern ist sie kurzfristigen Risiken ausgesetzt, wie jede andere Anlage auch. Aber sie ist in Zeiten, insbesondere dann, wenn die externen Risiken, also die Finanzmarktrisiken, die Risiken an den Geldmärkten und auch die gesamtwirtschaftlichen Risiken hoch sind, ist sie eine gute Risikoversicherung. Und das ist auch der eigentliche Zweck.
Vom Zweck, das gesamte Vermögen abzusichern, raten die Experten ab. Gold sollte einem konservativen Portfolio beigemischt sein, im Volumen von ca. 10% der gesamten Anlage.
Volker Hirt berichtete aus Frankfurt. Die Bertelsmann Stiftung wollte wissen, wie die Covid-19-Pandemie die Arbeitswelt verändert hat und was davon auch künftig bleiben wird. Befragt wurden 200 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Wie es nach dem Digitalisierungsschub durch die Pandemie weitergeht, darüber hat sich Jan-Ole Niermann beim Landmaschinenhersteller Claas in Ostwestfalen umgehört.
Die Corona-Pandemie überraschte im März auch den Landmaschinenhersteller Claas aus Hasewinkel im Kreis Gütersloh. Der weltweit tätige Konzern musste plötzlich Büros dicht machen, tausende Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Eine große technische Herausforderung, sagt Matthias Mumme von Claas.
Als das mit Corona in die akute Phase ging im März, haben wir wirklich mehr als 90% unserer indirekten Bereiche ins Homeoffice geschickt. Auch quasi das komplette Engineering. Viele Meetings lassen sich natürlich auch virtuell führen, wo keine Präsenz erforderlich ist. Das hat sich jetzt eben auch in der Corona-Zeit gezeigt, dass das Unternehmen weiterhin 100% funktionstüchtig ist.
So wie bei Klaas sorgte die Corona-Pandemie bei vielen Unternehmen für einen digitalen Schub. Zu diesem Schluss kommt die Bertelsmann Stiftung in einer Sondererhebung, für die Mitte April 211 Digital- und IT-Experten befragt wurden. Die Krise beschleunige die digitale Veränderung in Unternehmen, befinden 92% der Fachleute. Ein Großteil von ihnen rechnet damit, dass mobiles Arbeiten und digitale Konferenzen auch in Zukunft bleiben. Anke Hoffmann von der Bertelsmann Stiftung.
Wir gehen weg von der physischen Präsenzkultur in Unternehmen. Beschäftigung wird zukünftig so aussehen, dass Arbeitnehmer selbst werden entscheiden können, wo und wie sie arbeiten. Und um diese neue Arbeit umzusetzen, greifen sie halt einfach auf digitale Tools zurück, die sie in die Lage versetzen, von jedem Ort der Welt zu jedem Zeitpunkt mit ihrem Team zu kommunizieren.
Weniger Produktivität fürchten die Experten dadurch nicht. Im Gegenteil, fast 80% rechnen damit, dass Menschen im Homeoffice genauso viel oder sogar mehr arbeiten als im Büro. Langfristig dürfte die Pandemie, so ein weiteres Ergebnis der Erhebung, zu einem größeren Bewusstsein für Infektionen führen. Dass auch das Thema Nachhaltigkeit nach der Krise Bestand hat, halten die Experten hingegen für unwahrscheinlich. Wie viel von veränderten Tagesroutinen oder weniger Reiseverkehr bleibt, hängt für Anke Hoffmann vor allem davon ab, wie sich Politik und Wirtschaft nun aufstellen.
Wir gehen davon aus, dass Unternehmen gut beraten sind, dass sie diese Möglichkeiten fördern und verstetigen, einfach um die Flexibilität des Arbeitens und die individuellen Bedürfnisse zu fördern.
Auch bei Klaas in Hasewinkel dürfte die Corona-Krise in Zukunft für weniger Büropräsenz und mehr digitales Arbeiten führen. Matthias Mumme.
Es lässt sich jetzt schon abzeichnen, dass das Interesse an Homeoffice grundsätzlich durch Corona zugenommen hat, sowohl bei der Mitarbeiterschaft wie auch bei den Führungskräften. Und deswegen ja, ist im Prinzip auch klar, dass wir bei Klaas da auf eine Art neues Arbeiten danach Corona hinsteuern.
Neben dem Einfluss auf den Arbeitsalltag benennt die Erhebung der Bertelsmann Stiftung auch Gewinner und Verlierer der Corona-Krise. Profitieren würden demnach vor allem die Telekommunikations- und IT-Branche, ebenso wie Chemie- und Pharmaindustrie. Probleme sehen die Experten langfristig für Tourismus, Gastronomie, Luftfahrt und die Autoindustrie.
Die Corona-Krise hat in den USA auch den Automarkt erfasst. In diesem Jahr wurden bislang fast ein Viertel weniger Neuwagen verkauft als noch vor einem Jahr. Besonders hart hat es die in den USA ohnehin nicht besonders beliebten Kleinwagen getroffen. Einige Autobauer haben deshalb jetzt die Reißleine gezogen und stellen die Produktion dieser Modelle ein. Julia Kastein berichtet.
Wenn Autohändler Sam Lee aus Virginia erklären soll, warum seine Landsleute so gerne große Autos fahren, dann sagt er:
In America basically Autobahn is everywhere.
Hier ist überall Autobahn, nur eben mit Tempolimit. Also keine richtige Autobahn, aber hier sind die meisten Straßen Highways. Anders als in Europa fährt eine Durchschnittsfamilie aus den Vororten ständig über mehrspurige Straßen. Und da möchten sie eben ein sicheres Auto fahren.
Schon vor Corona hatten Pickup-Trucks, also die typisch amerikanischen Kleinlaster, und SUVs einen Marktanteil von 70%. Sparsamere und klimafreundlichere Kleinwagen kamen nicht mal auf 3%. Die Pandemie hat diesen Trend massiv verstärkt. Dieses Jahr wurden bislang 20% weniger Neuwagen verkauft als 2019. Bei Kleinwagen ist es sogar ein Minus von 50%, obwohl Millionen Amerikaner wegen Corona gerade jeden Cent umdrehen. Auch Jessica Caldwell vom Online-Autofachmagazin Edmunds aus Santa Monica sieht das Paradox. Wenn es den Leuten finanziell nicht gut geht und sie sich beispielsweise keinen großen Autokredit leisten können, dann sollte man doch meinen, dass das die Stunde dieser kleinen, günstigen Autos ist. Aber das ist nicht so. Und deshalb denke ich, wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann schaffen sie es auch langfristig nicht. Amerikas Autobauer denken offenbar ähnlich. General Motors hat jetzt angekündigt, die Produktion des Chevrolet Sonic einzustellen. Dabei galt der sparsame Sonic, in Deutschland unter dem Namen Aveo verkauft, lange als Symbol für das Comeback des Konzerns nach der Krise 2009. Ford will gleich mehrere Kleinwagen vom US-Markt nehmen, den Fiesta beispielsweise und den Focus. Und auch Toyota stellt die Produktion seines Jahres in den USA ein. Benzin ist billig und mit kleinen Autos einfach kein Geld zu verdienen, sagt Michelle Krebs, Autoexpertin aus Detroit.
There is not much profit in them.
Diese Kleinwagen bringen kaum Gewinn. Und seit der großen Rezession achten die Autokonzerne besonders genau darauf, mit welchen Autos sie Profit machen. Und jetzt in der Pandemie, wo sie so viel Geld verlieren, da gucken sie noch mal genauer auf ihre Flotte und darauf, welche Autos sich nicht gut verkaufen. Dabei gibt es noch einen Markt für kleine Autos als Gebrauchtwagen, sagt Autohändler Sam Lee aus Virginia.
Because of the economic downturn,
wegen der Rezession verkaufen sich die Kleinwagen gerade besonders gut, besser als SUVs, weil sie billiger sind.
Dass irgendwann der Nachschub an gebrauchten Kleinwagen versiegen könnte, das sieht der Händler mit großer Sorge.
The fact that manufacturers are phasing out these small cars. It's really alarming.
Echt erschreckend, dass die Hersteller diese Modelle einstellen. Leute, die aufs Geld achten müssen, die gucken auch auf den Verbrauch und die werden auch weiter kleine Autos kaufen wollen, so wie die Europäer. Für diese Mittelschicht, für die sind das echt schlechte Nachrichten.
Das Siechtum der traditionellen Kleinwagen heißt übrigens nicht, dass umweltfreundlichere Autos in den USA out sind. Die Elektroautos von Tesla gehen so gut, dass der Konzern trotz Corona jetzt zum ersten Mal ein ganzes Jahr mit Gewinnen abgeschlossen hat und nun ein weiteres Werk baut in Texas. Und Toyota verkauft gerade mehr SUVs vom Typ RAV4 mit Hybridantrieb als mit Verbrennungsmotor.
Julia Kastein berichtete. Die Corona-Krise könnte dazu führen, dass es erstmals seit Jahrzehnten einen Sommer ohne den typischen Hollywood-Blockbuster geben könnte. Grund dafür ist, dass viele Kinos in den USA noch geschlossen sind und die Studios deswegen die Filmpremieren ihrer Großproduktionen verschieben. Wie die Hollywood-Studios ihr Sommergeschäft retten wollen, darüber berichtet Katharina Wilhelm aus Los Angeles.
Auf diesen Film hat Hollywood seine Augen gerichtet.
Tenet, es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche.
Die Türen, die der Christopher Nolan-Thriller Tenet öffnen sollte, waren die der Kinoseele. Am 17. Juli sollte der Thriller, in dem es grob gesagt um die Verhinderung eines Weltkrieges mittels übernatürlicher Fähigkeiten gehen soll, veröffentlicht werden. Dann wurde der Start mehrfach verschoben. Mittlerweile will sich Warner als zuständiges Studio gar nicht mehr auf ein Datum festlegen. Grund dafür ist, dass durch die steigenden Infektionszahlen in den USA viele Kinos noch immer geschlossen sind. Vor allem die wichtigsten Kinomärkte, nämlich New York und Los Angeles, sind hart von der Pandemie betroffen. Und wenn zu wenig Kinos geöffnet sind, lohnt es finanziell kaum, die Filme zu zeigen. Zumal oft nur 25-50% des Publikums im Kino erlaubt sind, wenn die Kinos öffnen dürfen.
Um zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht.
Ein Film wie Tenet, der über 200 Millionen US-Dollar gekostet hat, benötigt Branchenkennern zufolge ca. 80% der Kinos weltweit, um lukrativ zu sein. Doch auch die weltweit größte Kinokette AMC hat die Öffnung ihrer Filialen nochmal auf Mitte bis Ende August verschoben. Es scheint ein Kinosommer ohne Blockbuster zu werden. Die Fortsetzung des Science-Fiction-Films Avatar sowie der zweite Teil des Tom Cruise-Films Top Gun Maverick wurden um fast ein Jahr verschoben.
Es ist meine Pflicht, meine Familie zu beschützen.
Auch der Disney-Film Mulan, eine Neuauflage des Zeichentrickfilms, dieses Mal mit echten Schauspielern, wurde ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben. Bedauerlich, wie Produzent Jason Reed im Podcast Hollywood The Sequel erzählt. Hunderte Menschen haben Blut, Schweiß und Tränen in diesen Film gesteckt. Und jedes Mal, wenn wir das Datum verschieben, ist das enttäuschend für sie. Aber wir sind der Meinung, dass dies ein Film für das Kino, für die große Leinwand ist. Und wir wollen den Film rausbringen, wenn der Film das größte Publikum erreichen kann, so wie es gedacht war. Ein Sommer ohne Kino-Blockbuster. Es wäre das erste Mal seit den 70er Jahren. Damals hatte ein Horror-Action-Film das Kinoverhalten des Publikums im Sommer verändert.
Dieser Hai beansprucht einen Ganz.
Wir werden ein größeres Boot brauchen.
Mit Steven Spielbergs Der weiße Hai lockte Hollywood die Menschen aus der Sonne in den gekühlten Kinosaal. Ein echter Straßenfeger, ein Blockbuster eben. Der Erfolg des Films führte dazu, dass die Filmindustrie regelmäßig vielversprechende Filme in die Sommermonate legte. Neben der Weihnachtssaison sind also die Sommermonate wichtige Zielpunkte im Kinojahr. Corona hat diese Gesetzmäßigkeiten nun über den Haufen geworfen. Während manche Studios die Veröffentlichung ihrer Filme als Video on Demand, also als Bezahlfilme, in Betracht ziehen, gibt es bei Warner Brothers die Überlegung, mit einer anderen Tradition zu brechen. Filme auf der ganzen Welt gleichzeitig zu veröffentlichen.
Ich habe schon zu viel gesehen.
Tja, wir versuchen nur Schritt zu halten.
In einer Erklärung von Warner Brothers heißt es, dass das Studio für Tenet keine traditionelle globale Veröffentlichung vorsehen würde, ohne genauer zu erklären, was damit gemeint ist. In der Branche wird nun spekuliert, dass Tenet in Europa oder Asien gezeigt werden könnte und dann erst viel später in den USA. Doch es gibt noch ein anderes Problem. China hat mit seinen neuen Corona-Regeln für die Kinos auch festgelegt, dass Filme nicht länger als 2 Stunden laufen dürfen. Tenet von Christopher Nolan mit seinen 150 Minuten Laufzeit wäre da schon zu lang. Keine leichte Zeit also für Hollywoods Filmindustrie. Der wahre Thriller spielt derzeit in der Realität.
Und mit diesem Bericht aus Los Angeles von Katharina Wilhelm geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Christoph Grove in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.